Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid heute bei der Folge 120. Ich bin ganz alleine heute hier, denn Aileen ist krank, die hat ihre Stimme weitestgehend verloren und liegt ziemlich flach, deswegen nehmt bitte heute Vorlieb mit mir und wir werden auch eine etwas andere Folge heute haben. Zuerst einmal danke für euer Verständnis, dass wir über die Osterfeiertage ein wenig ruhiger waren. Wir haben uns eine kleine Pause genommen und ich denke, dass jeder von euch bestimmt auch genug zu tun hatte mit der Familie, mit den Vorbereitungen und dem Feiern des Osterfestes. Ich habe schon erwähnt, dass diese Folge ein wenig anders wird. Erstmal sind wir ein bisschen später dran, eben weil Aileen krank ist und weil wir sowieso alle ein wenig eingebunden sind. Wir renovieren gerade ein wenig zu Hause und generell stehen einige Änderungen an, von denen ich euch gerne mitteilen möchte. Ich bin aktuell mit unserem vierten Kind schwanger. Das heißt, es wird sich auch in den nächsten Monaten einiges verändern. Wir wollen gerne und versuchen alles, den Podcast am Laufen zu halten. Aber es wird natürlich herausfordernder für uns, das umzusetzen. Und mindestens im nächsten halben Jahr werden die Folgen das eine oder andere Mal oder generell ein wenig kürzer werden, damit wir das alles noch schaffen können, ohne dass unsere Familie und vor allen Dingen der Neuankömmling darunter leiden muss. So, heute eine kurze Folge von mir, die auch langsam kränkelt und vor allen Dingen alleine ist. Wir wünschen Aileen, dass sie ganz, ganz schnell wieder gesund ist und freuen uns darauf, wenn auch sie wieder bei der Folge dabei ist. Das ist immer komisch, das alleine zu machen, aber ich hoffe, das ist dieses Mal okay für euch. In dieser Woche lesen wir die Kapitel oder die Abschnitte in Lehre und Bündnisse 37 bis 40. Wir befinden uns etwa im Dezember 1830 bis Januar 31 und sprechen die Ereignisse, die in dieser Zeit stattfanden. Das war eine aufregende Zeit für die Heiligen und wer das ein bisschen genauer nachlesen möchte, kann das im Buch Heilige, das ja auch über das Archiv in der App verfügbar ist, auf den Seiten 124 bis etwa 134. Es ist so, dass Joseph, während er in Fayette, New York lebte, die Offenbarungen empfangen hat im Dezember 1830, nämlich die wir heute kennen als Lehre und Bündnisse 37. Dort wird ihm erst einmal geboten, aufzuhören zu übersetzen und gemeinsam mit den Heiligen sich vorzubereiten darauf, sich nämlich zum Schutz in Ohio zu sammeln. Die Heiligen hatten erwartet, dass es eine Sammlung geben würde. Es war kein Begriff, der ihnen neu war, keine Situation, die ihnen spanisch vorkam sozusagen. Aber sie waren trotzdem besorgt, wie das alles ablaufen sollte. Ohio war damals nur sehr dünn besiedelt und ein sehr neues Gebiet für die meisten, dem die meisten von ihnen zuvor nicht gewesen waren. Die Heiligen standen davor, ihre Farm, ihren Besitz zurücklassen zu müssen und wahrscheinlich, wenn sie ihn überhaupt verkauft bekommen, ihn mit Verlust verkaufen zu müssen. Ohne eine verbindliche Sicherheit, dass in Ohio gutes Land sein würde, um dort ihre Farmen erneut aufzubauen und dort von dieser Arbeit leben zu können. Sie waren also sehr unsicher, was ihr weltliches Leben, was ihre finanzielle Zukunft anging. Joseph versammelte sich daraufhin mit den Heiligen, um ihre Ängste zu nehmen. Und der Herr gibt daraufhin auch noch eine weitere Offenbarung, die wir heute in Abschnitt 38 lesen können. Darin verheißt er, dass wenn sie ihm folgen und wenn sie sein Volk sind, dass auf sie größere Reichtümer warten werden, als es hier auf der Erde oder in diesem Zeitpunkt der Fall ist. Und dass ein Land der Verheißung auf sie wartet. Er gab ihnen weitere Verheißungen, dass sie gemeinsam mit den Heiligen in Ohio mehr Schutz haben würden vor Angriffen von außerhalb. Sie würden sein Gesetz empfangen und Macht aus der Höhe. Das ist also ein Hinweis darauf, dass der Tempel gebaut werden würde. Es gab ein paar wenige Leute, die so unsicher waren, dass sie die Göttlichkeit dieser Offenbarung bezweifelten und sich nicht sicher waren, ob das wirklich, was der Prophet dort von ihnen verlangt, wirklich das ist, was Gott möchte. Aber die meisten von ihnen bereiteten sich gläubig darauf vor, New York zu verlassen und sich auf den Weg nach Ohio zu machen. Außerdem halfen sie auch noch den bedürftigen Mitgliedern, die nicht zu verkaufen hatten oder einfach nicht so viel Besitz hatten, es auch zu ermöglichen, dorthin zu kommen. Währenddessen ist es so, dass in Ohio die Mitgliederzahl zwar wuchs weiterhin, aber seit die Missionare die Heiligen verlassen hatten, um weiter in den Westen auf Mission zu den Indianern zu gehen, waren sie ohne Führung. Auch der Prophet war natürlich nicht vor Ort. Und es gab viele unterschiedliche Auslegungen und Meinungen zum Evangelium. Es war ja alles ganz frisch für die Mitglieder dort Und sie kannten zwar das Neue Testament, aber wir wissen, dass auch ohne die neuzeitlichen Offenbarungen das Neue Testament und die Lehren darin sehr unterschiedlich auszulegen sind und sehr unterschiedlich verstanden werden können. Es gab Leute, die glaubten, Visionen zu haben oder die meinten, dass der Heilige Geist von ihnen Besitz ergriffen hat und dann wild herumliefen oder bewegt zu werden durch den Heiligen Geist, sich still auf den Boden setzten zum Beispiel und wenn sie ein wenig rutschten, sagten, das war der Heilige Geist, solche Kleinigkeiten bis zu Menschen, die verrückt wie ein Affe, wie es in Heilige heißt, durch die Gegend liefen und an Deckenbalken umherhangelten und meinten, das wäre der Heilige Geist, der ihnen diese Macht, diese Kraft gibt, diese Dinge zu tun. Das führte natürlich dazu, dass andere Gläubige, die das für verrückt hielten, die Kirche reihenweise verließen, weil sie dort ihren Platz nicht sahen zwischen all diesen Verrücktheiten, die dort leider auftauchten oder all diesen Verwirrungen, die die Heiligen hatten. So waren die Heiligen überglücklich, als am 4. Februar 1831 endlich der Prophet mit seiner Frau in Ohio in Kirtland eintraf, um ihm nun zu helfen, das Evangelium zu verstehen, diese Unsicherheiten loslassen zu können und Führung durch den Propheten zu haben. Der Prophet sagte ihnen, ich bin hier, weil die Heiligen gebetet haben. Eure Gebete haben mich zu euch geführt. Wir kürzen das hier ein wenig ab, aber ihr könnt ab Seite 130 in Heilige auch noch weiter darüber lesen, was Oliver Cowdery mit seinen Gefährten auf dem Weg nach Westen erlebt hat, als er auf die Indianer trifft, die sie belehren sollen. Das ist auch ganz spannend. Aber hier enden wir erstmal für heute mit der Geschichte. Und aufgrund dieser Geschichte, diesem Hintergrund der Kapitel, die wir in dieser Woche lesen, kam für mich ein Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Ich möchte gar nicht so viel sagen, ich möchte ein kleines Gedankenexperiment mit euch machen. Stellt euch vor, in einem halben Jahr, wir haben ja jetzt gerade im April die Generalkonferenz gehabt und wieder vom Propheten gehört und von den Aposteln und den Führern der Kirche. Und stellt euch vor, wir sind ein halbes Jahr weiter und im Oktober haben wir wieder Generalkonferenz und der Prophet spricht zu uns, vielleicht direkt am Anfang diesmal der Generalkonferenz, vielleicht am Ende, wie es jetzt immer üblich war. Aber er spricht zu uns und er sagt ein paar Worte und ruft uns anschließend dazu auf, uns physisch zu sammeln, so wie der Prophet Joseph Smith das hier zu den Mitgliedern in New York gesagt hat. Er sagt, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres uns darauf vorbereiten sollen, ja, unseren Besitz zu verkaufen, alles loslassen zu können, was wir an Verpflichtungen hier haben, ne, das alles zu regeln, uns erst einmal vielleicht in unseren Fehlen zu sammeln, in den Missionen und dann gemeinsam, dass es organisiert wird, dass wir nach Missouri fahren, um uns dort zu sammeln. Was tun wir? Was tun wir mit dieser Aufforderung? Wahrscheinlich blicken wir uns erstmal um in der Welt oder in unserem direkten Umfeld zuerst und sehen natürlich, dass es in der Welt Unsicherheiten gibt und es gibt Krieg und schreckliche Dinge. Aber das ist so weit weg von uns und wir sind hier vor Ort sicher, wir haben alles, was wir brauchen, wir sehen keine Not. Vielleicht haben wir gerade ein Haus gekauft oder schon länger ein Haus, das einfach zu unserem Leben gehört, ein neues Auto, vielleicht ist unser Baby gerade geboren worden oder wir sind hochschwanger und gar nicht bereit zu reisen. So wie Emma das zu diesem Zeitpunkt nämlich war, als sie mit ihrem Mann nach Ohio ging, war sie hochschwanger. Vielleicht haben wir einen neuen Job angefangen oder wurden gerade befördert, haben eine unbefristete Anstellung bekommen. Unsere Kinder sind in der Schule gefestigt, sie haben Freunde, die ihnen sehr wichtig sind. Wir haben vielleicht erwachsene Kinder mit eigenen Familien, denen wir entweder vertrauen müssen, diese Entscheidung selbst zu treffen oder die wir vielleicht auch zurücklassen müssen. Ja, wir haben Kinder, wir haben Freunde, wir haben weitere Familienmitglieder, die vielleicht nicht zur Kirche gehören und nicht mitkommen möchten. Vielleicht halten sie uns sogar für verrückt. Sie sehen sich auch um und sagen, schau doch mal in der Welt, schau doch mal hier in unserem genauen Umfeld. Es ist alles in Ordnung, wir sind sicher. Wo siehst du hier irgendeine Not, dass wir jetzt sofort das Land verlassen müssen? Wahrscheinlich gibt es auch Mitglieder, so wie damals in New York, die sagen, das kommt bestimmt nicht von Gott. Ist vielleicht eine Idee vom Propheten, ich kann das nicht glauben. Warum sollen wir jetzt gehen? Die Welt bricht doch gerade überhaupt nicht zusammen. Wo ist der Krieg? Wo sind die Zeichen, die letzten alarmierenden Zeichen? Wo ist das Unheil, vor dem wir fliehen müssen? Mir sind zwei Punkte in den Sinn gekommen, die ich einmal teilen möchte innerhalb dieses Gedankenexperimentes. Der erste ist, vor allen Dingen, wenn ich mir diese Geschichte angeschaut habe, die hinter den Kapiteln in deren Bündnisse steckt. Der erste Punkt ist, es geht nicht nur um uns. Wir erinnern uns nochmal zurück, die Mitglieder in Fayette in New York haben teilweise ebenso gedacht. Sie waren relativ sicher, sie hatten, waren gefestigt dort. Natürlich gab es Anfeindungen gegen die Kirche durch die Menschen drumherum. Sie waren schon Verfolgung gewöhnt. Es ist nicht so, dass sie so sicher und ruhig lebten wie wir heute in der westlichen Welt. Aber trotzdem war es ihr Zuhause. Sie hatten eigene Farmen, sie standen mitten im Leben und taten jeden Tag ihre Arbeit, so wie sie es gewohnt waren. Auf der anderen Seite gab es aber die Mitglieder in Kirtland in Ohio, die ohne Führung waren. Und durch diese Verwirrungen und durch diese falschen Lehren und falschen Visionen, die der Satan den Menschen eingab, gab es so viele Unsicherheiten und viele Menschen, die Kirche verließen, ihren Glauben verloren. Es ging also nicht allein um die Sicherheit der Mitglieder in Fayette, sondern es ging auch um die Mitglieder in Kirtland, die gefestigteren Mitglieder in Fayette brauchten, die den Propheten brauchten, die die Lehren und die Organisation der Kirche brauchten, um zurechtzukommen und Fortschritt machen zu können. Unser Prophet hat jetzt gerade im April in seiner letzten Ansprache von Nächstenliebe gesprochen. Und er sagte, wenn Nächstenliebe Teil unseres Wesens wird, reizt uns nichts mehr dazu, andere herabzusetzen. Wir hören auf, andere zu verurteilen. Wir haben Nächstenliebe zu Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Nächstenliebe zu allen Menschen ist unabdingbar für unseren Fortschritt. Nächstenliebe ist die Grundlage eines göttlichen Charakters. Mögen wir unseren Vater im Himmel anflehen, unser Herz mit mehr Nächstenliebe zu erfüllen, besonders denjenigen gegenüber, die zu lieben uns schwerfällt. Die Nächstenliebe ist nämlich eine Gabe unseres Vaters im Himmel an die wahren Nachfolger Jesu Christi. Der Erretter ist der Fürst des Friedens. Wir sollen seine Werkzeuge für Frieden sein. Es geht also nicht nur um uns und es ging auch damals nicht nur um die Mitglieder in Fayette. Es ging um die Kirche im Allgemeinen. Und vielleicht werden wir zu einer Zeit gesammelt, in der wir denken, ich sehe den Grund nicht dafür, aber in der wir sehr viel globaler und allgemeiner auch die Mitglieder sehen müssen, die vielleicht an anderen Stellen unsere Unterstützung brauchen. Der zweite Punkt ist die Frage, in welcher Zeit würde der Herr uns denn sammeln? Ich schaue sehr gerne Katastrophenfilme an, so die schnulzigen, wo am Ende alle weinen und die Menschheit sich dazu entscheidet, das Richtige zu tun. Mein Mann macht sich immer lustig über mich, weil er meint, keiner wäre so am Ende. Aber ich liebe das. Und wenn wir diese Katastrophenfilme uns anschauen, die Leute haben nie Ahnung, was passiert. Bis zum letzten Drücker müssen sie noch fliehen. Zum Beispiel gibt es den Film 2012. Dort gibt es eine Situation, wo eine Familie mit einem kleinen Flugzeug versucht, noch von der Erde abzuheben. Hinter ihnen reißt die Straße auf, Schluchten tun sich auf, sie kommen kaum mit dem Flugzeug weg. Gerade als die Räder des Flugzeugs von der Erde abheben, bricht alles unter ihnen zusammen. Eine Sekunde später und sie werden sich nicht mehr retten können. Wer an diesem Punkt überlebt, das hat mit Glück zu tun oder wer am schnellsten ist. Und das ist das, was wir bei Katastrophen eben durch solche Filme häufig im Sinn haben. Dass auf den letzten Drücker durch wundersame Weise, durch Zufall, durch Glück oder durch das Gesetz des Stärkeren wir irgendwie noch gerade so gerettet werden. Die Frage ist aber, wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen, denken wir, dass der Herr so ist? Dass der Herr so handelt? Ihr wisst, dass Aileen und ich uns wirklich gern mit dem zweiten Kommen auseinandersetzen und damit mit dem Thema beschäftigen. Und dass eigentlich dieser ganze Podcast, diese ganze Liebe dazu, uns zum Evangelium auszutauschen, auch damit begonnen hat, dass wir uns mit dem zweiten Kommen und der letzten Zeit beschäftigt haben gemeinsam. Und wir haben uns damals auch diese Frage gestellt, zu was für einem Zeitpunkt würde der Herr uns sammeln? Und das ist unsere Theorie, unsere Gedanken dazu. Das steht jetzt nirgendwo. Es gibt natürlich Hinweise darauf, das haben wir in den Offenbarungsfolgen auch erwähnt, dass zum Beispiel die Mitglieder der Kirche oder die Heiligen in der Offenbarung zum Beispiel nicht mehr direkt erwähnt werden, sobald die Schalen ausgeschüttet werden, sobald es richtig zur Sache geht auf der Erde. Von diesen Schriftstellen kann man vielleicht die Idee bekommen, dass wir dann vielleicht schon gesammelt sind. Aber ganz unabhängig davon haben wir uns gefragt, zu welchem Zeitpunkt würde der Herr seine Heiligen sammeln? Würde der Herr warten, bis auf den letzten Drücker, wenn alles zusammenbricht, wenn keine Flugzeuge mehr fliegen, wenn keine Möglichkeit mehr ist, zu fliehen, wenn die Leute nur noch das Gesetz des Stärkeren leben, wenn wir nur noch uns das Essen unter den Händen wegklauen, weil niemand mehr was hat. Ist das die Zeit, wo der Herr seine Heiligen sammeln würde? Wir glauben das nicht. Wir glauben, aus verschiedenen Gründen können wir uns das wirklich gut vorstellen, dass der Herr seine Heiligen, uns, die Mitglieder seiner Kirche, sammeln wird zu einem Zeitpunkt, wo wir sicher zu ihm kommen können oder zum Ort der Sammlung, zu einem Zeitpunkt, wo die Welt es nicht erwartet, wo die Welt uns auslachen wird, weil es so sicher ist. Und auch aus dem Grund, weil es ein Zeitpunkt wäre, in dem es Glauben erfordert, das zu tun. Wir brauchen keinen Glauben, irgendwo in einen sicheren Ort zu fliehen, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Das wird jeder tun. Aber unserer Meinung nach wird der Herr uns suchen zu einem Zeitpunkt, wo es niemand erwartet, wo es uns schwerfallen wird und viel Glauben erfordert, dem Propheten zu folgen. Und das ist halt auch ein Punkt. Haben wir genug Glauben an den Propheten? Haben wir ein Zeugnis davon, dass der Prophet die Kirche durch göttliche Führung führt? Der Prophet sagte in der letzten Generalkonferenz: Ich bezeuge, dass Jesus Christus, der Erlöser Israels, diese seine Kirche führt. Er bereitet sich auf seine Wiederkehr vor. Mögen wir uns ebenso darauf vorbereiten, ihn zu empfangen. Haben wir genug Vertrauen darauf oder müssen wir vielleicht an unserem Zeugnis arbeiten, dem Propheten zu vertrauen oder diese göttliche Führung in ihm zu sehen, damit wir dem, was er sagt, folgen können, damit wir Jesus Christus, der durch ihn spricht, folgen können, jetzt zu diesem Zeitpunkt und auch, wenn es zu einer Sammlung kommen sollte. Außerdem müssen wir uns fragen, ob wir genug Erfahrung mit persönlicher Offenbarung haben. In der ersten Ansprache als Prophet hat Präsident Nelson gesagt: Es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Sehr bekannt, sehr oft von uns zitiert, aber sehr, sehr wichtig. Wenn wir in so einer Situation sind, dass der Prophet uns zur Sammlung ruft, so wie die Heiligen damals in New York, dann ist es ganz normal, dass wir nicht sagen: Ja, okay, mache ich sofort, kein Problem. Vielleicht sagen wir das jetzt noch, dass wir uns denken: Ach ja, Besitz bedeutet mir nichts, in welchem Land ich lebe bedeutet mir nichts. Aber ich denke, spätestens, wenn es daran kommt, dass wir Leute zurücklassen müssen, die wir lieben, weil sie eine andere Entscheidung treffen, dann wird ganz viel Glauben von uns erwartet. Und dann werden wir bestimmt dankbar dafür sein, dass wir, egal wie sehr wir den Propheten vielleicht lieben, trotzdem die Möglichkeit haben, uns rückzuversichern und ganz persönlich mit dem Herrn zu sprechen. Aber dafür brauchen wir Erfahrung, damit wir unserem Gefühl, damit wir dem Heiligen Geist, diesen Offenbarungen vertrauen, damit wir wissen, was vom Heiligen Geist kommt, was von uns selbst kommt und was vielleicht von der anderen Seite kommt. Wenn wir das tun, wenn wir dem Herrn folgen, seinem Propheten, wenn wir diese Beziehung zu ihm aufbauen, um ihn zu verstehen, dann wird er uns verheißen, so wie er das den Heiligen damals in New York verheißen hat. Wir lesen das in Leon Bündnisse 38,7. Aber siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, meine Augen ruhen auf euch, ich bin mitten unter euch und ihr könnt mich nicht sehen. Also auch wenn wir ihn nicht sehen können, auch wenn wir vor uns den Propheten sehen, der zu uns spricht und das uns Angst macht, was er sagt. Das muss nicht nur die Sammlung sein, das können auch Dinge sein, die er so sagt, die vielleicht Wunden aufreißen, alte Wunden aufreißen, die Punkte treffen, die uns schwerfallen, an uns zu verändern, die bisher unseren Fortschritt blockiert haben. Wenn er genau über solche Punkte spricht und es uns schmerzt, dann hilft es uns, wenn wir sehen, dass Jesus Christus hinter ihm steht, dass wir sehen, dass er bei uns ist, mitten unter uns und dass er uns führt. Präsident Nelson hat auch in der letzten Konferenz nun gesagt: Wenn wir Bündnisse mit Gott schließen und diese halten, können wir Vertrauen haben, das aus dem Geist geboren ist. Der Herr sagte dem Propheten Joseph Smith, dass unser Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden kann. Stellen Sie sich vor, wie viel Trost es schenkt, Vertrauen in der Gegenwart Gottes zu haben. Wenn ich davon spreche, Vertrauen vor Gott zu haben, meine ich damit, dass wir das Vertrauen haben können, uns Gott eben jetzt zu nahen. Ich meine damit, dass wir mit dem Vertrauen beten, dass der Vater im Himmel uns hört, dass er besser weiß, was wir brauchen. Ich meine damit, das Vertrauen zu haben, dass er uns mehr liebt, als wir begreifen können, dass er Engel schickt, die bei uns und unseren Lieben sind. Ich meine damit, das Vertrauen zu haben, dass er sehnlichst jedem von uns helfen möchte, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Ich fordere Sie auf, bewusst Schritte zu unternehmen, um Ihr Vertrauen vor dem Herrn zu stärken. Treten wir dann mit zunehmendem Vertrauen vor unseren Vater im Himmel, werden wir von mehr Freude erfüllt und unser Glauben an Jesus Christus nimmt zu. Nach und nach erleben wir eine geistige Kraft, die unsere kühnsten Hoffnungen übersteigt. Wir können durch dieses Vertrauen, das wir uns aneignen, von dem der Prophet gesprochen hat in der letzten Generalkonferenz, lernen, alles zu tun und für alles bereit zu sein, was der Herr von uns verlangt. Von jedem Fortschritt, den wir machen sollen, von jeder Eigenschaft, die wir entwickeln müssen, um so zu werden wie er. Also möchte ich diese Gedanken heute bei euch lassen und euch auffordern, euch einmal, ja, dieses Gedankenexperiment noch einmal durchzugehen, euch selbst zu überlegen, was fehlt mir? Oder wie würde es sein für mich, wenn dieser Ruf kommen würde, den die Heiligen damals hatten, wenn dieser Ruf kommen würde, sich zu sammeln, sich physisch vor Ort zu sammeln und was uns davon abhalten könnte, diesem Ruf zu folgen? Vielleicht das Vertrauen in den Propheten und in die göttliche Führung, vielleicht die fehlende Erfahrung mit persönlicher Offenbarung, vielleicht die Liebe, die uns fehlt für die anderen Heiligen, mit denen wir dann gemeinsam leben würden. Und zu erkennen, dass dieses Vertrauen, so wie der Prophet es hier beschrieben hat, in den Herrn, dieses Starkwerden in der Gegenwart Gottes, dass uns das Trost spenden kann und dass, wenn wir dieses starke Vertrauen in der Gegenwart Gottes haben, dass es uns nicht nur bei diesen unglaublich großen, riesigen Entscheidungen wie einer physischen Sammlung helfen wird, dass es uns jeden Tag helfen wird, Fortschritt zu machen, dem Herrn zu vertrauen und mehr so zu werden wie er.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.